Radio 3. Das Gespräch.
Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass sich in einem Auto hinter Lenkrad und Armaturenbrett Menschen verstecken könnten. Burkhard Feigl hat auf diese Weise Republikflüchtlinge aus der DDR geholt.
Meine Obsession, das war es tatsächlich, alles hinter mir zu lassen, mein Studium, meine Musik, die für mich sehr viel immer bedeutet hat, alles hinter mir zu lassen und zu sagen, ich bin jetzt verantwortlich dafür, dass möglichst viele Menschen dieses Gefängnis verlassen können.
Was hat den Mann, der beim Mauerbau gerade sein Medizinstudium in West-Berlin begonnen hatte, dazu getrieben, sich immer neue Fluchtmöglichkeiten auszudenken und so Hunderten von Menschen zu helfen? Was treibt den heute 87-Jährigen weiter über Freiheit und Flucht zu forschen und zu reden? Ich bin Katrin Heise und ich freue mich, dass ich zusammen mit Burkhard Feigl die Zeit zurückdrehen kann. Zurück bis in den November 1961. Da war er gerade seit ganz kurzer Zeit in der Fluchthilfe aktiv. Was hat er da gemacht?
Ich kam am 30. Oktober 1961 zurück nach Berlin.
Sie waren im Urlaub gewesen, ja. Hatten den Mauerbau sozusagen im Urlaub erlebt.
Ja, das ist natürlich auch eine witzige Geschichte. Ich war gerade in Sparta, ich habe eine Griechenlandreise mit meiner Schwester zusammen gemacht. Wir hatten beide in der Schule Altgriechisch gelernt und da wollten wir mal die ganzen Tempel sehen. Kein Tag Urlaub, aber nur Tempel und sonstige Geschichten. Also jedenfalls war das eine tolle Reise. Und da lese ich in Sparta in der Zeitung, ich konnte ja ganz gut Neugriechisch auch, meine Schwester auch, aber lese in der Zeitung, ja, die Grenze ist zu und dann haben wir Bilder gesehen, Panzer in der Berlin und das war natürlich für uns völlig undenkbar. Ich war ja vorher bei der Bundeswehr, da hat man Panzer vielleicht auf der freien Wildbahn gesehen, irgendwo draußen, aber dass Panzer in einer Stadt sein sollen, das war also für mich irgendwie doch unvorstellbar und ich habe eigentlich gedacht, das ist nicht mehr, das ist stimmt nicht, aber am nächsten Tag stand das Gleiche wieder mit ähnlichen Bildern drin, das heißt, es war klar, also Berlin hat sich total geändert im Vergleich zu dem, wie ich es vorher kennengelernt hatte. Ich war ja jede Woche 2-3 Mal in Ost-Berlin, Theater, komische Oper, Brecht-Theater.
Aber gewohnt haben Sie im Studentendorf in Schlachtensee.
Also ganz weit im Westen.
Ganz weit, also richtig West-Berlin. So, Sie sind nach dem Urlaub wieder zurück, dann in diese geteilte Stadt.
Das Semester hat ja am 1.11. angefangen, aber wir mussten uns ja für die Praktika einschreiben, die wir als Mediziner machen mussten. Und da habe ich gleich einen Freund getroffen. Und der hat gesagt, hilfst du mit? Wir holen die Leute rüber, die jetzt nicht mehr rüber können und nicht mehr an die FU können. Der Hintergrund war, dass an der FU allein 450 Grenzgängerstudenten, so hat man die geheißen, die im Osten gewohnt haben, aber im Westen studiert haben, 450 Grenzgänger studiert haben, von denen hatten wir dann Namen, Westadresse, Ostadresse, Passbilder, wir hatten alles von denen. Und die sollten die Ersten sein, die rüberkommen.
Aber jetzt muss ich noch mal einen Schritt zurückgehen, weil Sie sind also von einem Freund, Sie wollten sich anmelden zum Praktikum und werden von einem Freund gefragt, machst du mit? Für Sie war klar, bei der Fluchthilfe, ich mache mit. War das für Sie sofort klar?
War so total klar.
Warum
natürlich
war das sofort klar?
Ich möchte jetzt nicht ganz so weit ausholen, aber ich hatte eine sehr ungute Jugend, kann ich sagen. Also die war so schrecklich für mich, dass ich mich, würde sagen, an 80% überhaupt nicht erinnern kann. Das musste mir meine Schwester erzählen, was da alles, was passiert ist. Ich habe es halt einfach verdrängt gehabt, psychologisch. Aber und jedenfalls war Freiheit für mich schon eine extreme, wichtige Sache.
Ach so.
Und deshalb war völlig klar, dass ich da auch helfe und es auch je länger, desto mehr helfe, weil ich ja selbst betroffen war. Die Menschen drüben haben gelitten, dadurch, dass sie eingemauert waren. Aber ich habe mitgelitten. Ich habe das empörend gefunden, dass man nicht reisen kann, wohin man will, dass man nicht sagen, nicht mal denken kann, was man will. Das fand ich so völlig absurd. Da hat sich alles in mir gesträubt. Und deshalb war für mich von vornherein klar, dass ich nach einer entsprechenden Belehrung natürlich da sofort mitmache. Natürlich habe ich gefragt, warum sind die Leute nicht vorher abgehauen? Vorher hätten sie mit der S-Bahn einfach rüberfahren können. Aber da hat mir eben Girmann, einer meiner Lehrmeister, mein wichtigster Lehrmeister. Hat
der
mir
damals
gesagt,
auch das Studentenwerk.
Ja, der war Chef des Studentenwerkes an der FU. Und die hatten die ganzen Akten der Grenzgängerstudenten. Und der hat mir gesagt, ja, man kann ja nicht vorher wissen, warum der jetzt nicht vorher abgehauen ist. Da hat es vielleicht familiäre Gründe gegeben oder irgendwas. Jedenfalls kann ich bedauern, dass er nicht rübergekommen ist, aber ich kann ihn nicht verurteilen, weil jeder hat ja seine eigenen Gründe. Und insofern war mir klar, also da sind Menschen in Not, die sich nicht selbst helfen können und da muss ich helfen.
Was waren denn das für Leute, die da sich zusammengeschlossen haben? Sie haben einen Namen gesagt, Girrmann.
Gut, es war der Leiter und sein Stellvertreter, Dieter Thieme, des Studentenwerks an der FU.
Beide selber, glaube ich, Flüchtlinge aus der DDR.
Ja, also im Grunde genommen war zum Beispiel die Tunnelgräber, die später Tunnel gegraben haben, waren fast ausschließlich Menschen, die aus dem Osten gekommen waren und jetzt eben Freunde, Verwandte rüberholen wollten. Die, würde ich mal pauschal sagen, Passfälscher und Autoumbauer, das waren dann eher Leute aus dem Westen, weil die natürlich auch teilweise Kurierdienste gemacht haben und da brauchten sie natürlich einen westdeutschen Ausweis. Die Westberliner durften ja ab dem 23. August 1961 nicht mehr rüber. Deshalb war die Sache mit Westberliner Ausweisen passé, aber die Westdeutschen konnten rüber und mit westdeutschen Ausweisen konnten wir natürlich noch was machen. Und deshalb war klar, dass die Menschen, die helfen können, dann auch helfen müssen, in meinen Augen.
In Ihren Augen und offenbar in Augen vieler, weil sich ja eine doch ziemlich große Gruppe von Studenten dann da zusammengefunden, die dann eben eigentlich ihr Studium hinten angestellt haben und, Sie haben es gerade gesagt, mit Pässen erstmal versucht haben, die Kommilitonen rüberzuholen, die an der Uni studiert haben, vielleicht mit Freundin, mit Frau, mit Bruder, Schwester oder so. Was haben Sie denn da drüben gemacht? Was war Ihre Aufgabe?
Also mein Job war, dass ich die Leute angesprochen habe und gesagt, du kriegst morgen einen Pass und du kommst aus, was weiß ich, aus Helsinki und lest dir bitte ab, was in Helsinki, welche Partei da in Finnland eine Regierung ist. Guck mal bitte, wie weit dein Wohnort weg ist vom Flughafen. Guck mal, ob ihr einen Bahnhof habt.
Also die Geschichte musste gesponnen werden,
ja,
dieses Lebens.
Diese Fragen konnten ja alle beim Verhör an der Grenze auftauchen. Das heißt, er musste sich vorbereiten, aber natürlich jetzt mal etwas auch natürlich anekdotisch. Ja, du hast einen finnischen Pass, aber du kannst kein Wort Finnisch. Wie willst du denn das erklären? Da muss ich dann jedoch bis zum nächsten Tag eine Erklärung versuchen. Und wenn er keine Erklärung hatte, dann habe ich ihm meine Erklärung gegeben.
Die wäre?
Ja, meine Mutter ist Westberlinerin und hat einen Finnen geheiratet, ist nach Finnland mit mir gezogen. Ich bin dort geboren, habe einen finnischen Vater. Aber nach einem halben Jahr haben sie sich getrennt und meine Mutter ist mit mir wieder zurück nach West-Berlin. Ich kann wunderbar Berlinern, aber ich kann natürlich kein Wort Finnisch.
Okay, also wir verstehen auf jeden Fall, solche Geschichten mussten erfunden werden, damit die Menschen, die rüberkamen, mit einem eben Pass eines anderen Menschen, der den dafür zur Verfügung gestellt hat, dass diese Geschichte stimmig ist, wenn eben nachgefragt wird. Das war Ihre Aufgabe, diese Geschichten sich gemeinsam auszudenken, die Leute aber zu instruieren, auch lernt wirklich, könnt euren Namen aussprechen.
Ja, das war der erste Tag.
Okay.
Am nächsten Tag bin ich dann hin, ich habe am ersten Tag schon gesagt, bitte sei ab 5, ab 6, ab 7 zu Hause, da kriegst du deinen Originalpass. Dann musst du deine Unterschrift üben, musst die Daten auswendig lernen und so weiter. Ich werde dich auch nochmal abfragen. Der musste seine ganze Story, eine ganze andere Identität musste er praktisch lernen. Und dann sind wir eben, habe ich meistens, also maximal bis zu 10 Personen zusammen gehabt. Ich habe die dann oft getroffen in der Nähe des Bahnhof Friedrichstraße. Ich habe fast alle Flüchtlinge über Bahnhof Friedrichstraße rübergeholt. Und da haben wir uns an der Brücke dann über die Spree getroffen, ohne uns zu kennen natürlich. Man hat sich nur zugeblinzelt und so. Und die wussten, sie müssen sich hinter mir dann in die Schlange einreihen, die sich immer 24 Uhr nachts gebildet hat und so gehen wir dann rüber und ich habe ihn als erster durch, habe mir dann die Schuhe zugeknüpft oder irgendwas und habe beobachtet, ob es bei den anderen Schwierigkeiten gibt, sodass ich die man am nächsten Tag vielleicht schon berücksichtigen kann. Also ich habe da bis zu 10 Leute pro Tag rübergebracht, war jeden Tag drüben, musste mir also immer eine Ausrede überlegen, ja was sage ich, wenn sie mich jetzt festnehmen, warum ich heute schon zum 25. Mal in Ost-Berlin bin, was ich denn alles immer in Ost-Berlin mache.
Was war denn Ihre Ausrede da?
ich habe natürlich eine Geliebte gehabt und bin natürlich dann bei der immer gewesen, solange sie in der Vorlesung war und so weiter. Also insofern habe ich da eine
auch immer eine Geschichte parat.
Vorbereitet gehabt. Mhm. Das hat sich auch mal sehr, sehr bewährt. Ich bin ja einmal auch verhaftet worden in einer ganz blödsinnigen Geschichte, als ich eine Medizinstudentin rüberholen wollte und sie mir gesagt hat, also die zwei Bücher wären ihr sehr, sehr wichtig. Und ein Totenschädel. Ein Totenschädel wäre wichtig, weil ich als Mediziner sagen kann, die Löcher und Öffnungen in der Schädelbasis, wo die ganzen Nerven und Blutgefäße durchgehen, die kann man schlecht theoretisch lernen. Die muss man einfach gesehen haben. Also ein Schädel ist schon was Wichtiges, auch für einen Medizinstudenten. Und der ist natürlich auch nicht ganz billig. Und den wollte sie, dass ich ihn rüberbringe. Aber ausgerechnet da wurde ich kontrolliert. Und die haben den Totenschädel gefunden und haben natürlich gedacht, ich hätte vielleicht einen Friedhof ausgeraubt oder irgendwas. Aber auch da war natürlich meine Geschichte, dass ich eine Geliebte drüben habe, die das auch bestätigen konnte. Die ist dann ein paar Tage später abgehauen natürlich. Aber die konnte sagen, klar, aber der ist jeden Tag bei mir. Und so, also da haben wir eine Geschichte erfunden, die durch auch per Nachfrage von der Stasi hat die standgehalten.
Da kriegen wir schon so einen ganz guten Eindruck, was alles bedacht werden muss. Was mich aber auch noch interessieren würde, diejenigen, die mit Ihnen geflohen sind, wo Sie gerade sagen, die reihen sich dann hinter mir ein, ohne mich zu kennen und so, waren die nicht unglaublich aufgeregt? War das nicht immer eine Riesengefahr, dass die das nicht packen, wenn sie da an der Grenze sind?
Das ist eine interessante Geschichte, auf die bin ich auf ganz anderen Wegen gekommen. Und zwar deshalb, weil wir sehr wenig Dankbarkeit erfahren haben. Die Leute, die rübergekommen sind, haben uns nicht auf die Schulter gehauen, was wir erwartet haben. Gesagt, danke, das ist ja toll und so. Nichts. Totale Stille. Mhm. Ich habe zwei Erklärungen dafür. Die eine ist, klar, man hat tatsächlich alles hinter sich gelassen, muss nochmal einen totalen Neuanfang machen.
Das ist gar nicht in Feierstimmung.
Es liegt wie ein Loch vor einem. Mhm. Man weiß nicht, ich springe da rein und komme ich da lebend raus und so weiter. Aber die andere Sache ist wahrscheinlich schon die Erklärung auch dafür, warum wir so wenig Dankbarkeit und so wenig Freude erfahren haben. Wenn man in der Situation ist, macht man einen Kokon um sich herum, man schottet sich ab. Ich weiß, ich muss funktionieren. Ich kann keine Gefühle mehr erlauben, aber ich muss funktionieren. Wenn ich keinen Fehler mache, dann geht es auch gut. Ich darf keinen Fehler machen. Und dieses Denken prägt einen so, dass es oft Monate gebraucht hat, um aus diesem Denken wieder rauszukommen. Wir haben dann nach Monaten haben wir sehr viel Dankbarkeit erfahren und sehr viel Freude auch natürlich erfahren, aber im ersten Moment überhaupt nicht, weil man da noch total in diesem Kokon drin ist und indem man sich abgeschirmt hat nach außen. Ja. Ich muss funktionieren und mehr braucht es nicht.
Ich habe gelesen, denn Sie haben viele Ihrer Erinnerungen und auch das, was Sie zusätzlich recherchiert haben, in Büchern veröffentlicht. Da schreiben Sie davon, dass diese Studierenden, diese Studenten, mit denen Sie diese Fluchthilfe organisiert haben, Sie haben dazu gesagt, meine Familie. Das war wie Ihre Familie. Warum?
Ja gut, ich habe keine Familie gehabt. Mein Vater war schon früh gefallen, da war ich 4. Und mit meiner Mutter hatte ich über Jahrzehnte gar keinen Kontakt, bin dann mit 16 von zu Hause auch weg und habe mich alleine durchgeschlagen. Also das ist war eben alles unter Jugend, haken wir mal ab, das ist vorbei und das hat mir eben doch auch die Kraft gegeben. Ich will anderen Menschen helfen, ich selbst brauche keine Hilfe, aber ich bin so kräftig, dass ich anderen Menschen Hilfe geben kann und das war meine Motivation fürs Medizinstudium und für die Fluchthilfe. Ja. Wobei die Fluchthilfe mir eigentlich nochmal ein Stück wichtiger war, weil ein Knie operieren oder einen Rücken in Ordnung bringen, das können viele, aber einem Menschen die Freiheit schenken, das können eben nicht so viele.
Und dann eben dieser Zusammenhalt wahrscheinlich in der Gruppe auch. Ne? Das hatte ich vorhin auch mit dem Vertrauen. Also ich hatte vorhin mal kurz gesagt, die Leute, die sich Ihnen anvertraut haben, mussten ja Ihnen vertrauen. Sie untereinander mussten sich aber ja auch vertrauen. Und es gab ja Spitzel. Es sind ja dann auch immer wieder Spitzel quasi eingeschleust worden in diese Gruppen und es ging ja auch etwas schief. Aber wie war das mit diesem Vertrauen? Wie fasst man da Vertrauen? Oder also herrschte eigentlich immer Misstrauen?
Wir sind natürlich dann immer vorsichtiger geworden. Das heißt, die Stasi ist raffinierter geworden, wir aber natürlich auch. Und es war klar, dass wir uns nie ansprechen lassen dürfen von jemandem, der sagt, ich möchte da mithelfen, weil die Gefahr, dass der tatsächlich ein Spitzel ist, ist viel zu groß, wenn ich jemanden anspreche. Und ich habe als Mediziner habe ich das große Glück gehabt, bei den Medizinern immer Leute zu finden, die mitgemacht haben. Bei den Geisteswissenschaftlern, Germanisten, Politologen überhaupt nicht. Die haben das kommunistische Experiment ja wunderbar gefunden, was da drüben abläuft. Aber um Himmels Willen, man macht da nicht solche kriminellen Geschichten. Mediziner sind da anders gepolt. Ich habe eigentlich, wenn ich dann mal in die Vorlesung gegangen bin, um jemanden anzusprechen, habe ich immer jemanden gefunden oder zwei, drei Leute, die dann mitgemacht haben und eben die Kurierdienste übernommen haben.
Also man wurde angesprochen, mitzumachen und nicht umgekehrt. Also das ja. Wir waren ja gerade bei der Sicherheit. Sie sind ja tatsächlich bespitzelt worden und sind in eine Falle gelockt worden, wären auch fast festgenommen worden, beziehungsweise es hätte auch schlimmer ausgehen können. Sie hatten an der Grenze oben im Norden von Berlin zwischen Frohnau und
Hohenneuendorf
sollten Sie am Grenzzaun jemandem helfen und tatsächlich war das eine Falle. Sie waren selber direkt auch in Gefahr.
Ja, natürlich. Ich war natürlich, um festgenommen zu werden, war ich jeden Tag in Gefahr. Aber da ging es tatsächlich nicht um Festnahme, sondern da ging es tatsächlich um Erschießen. Also ich muss die Geschichte doch kurz erzählen. Also ich sollte einem Fluchthelfer plus Flüchtling helfen, durch den Zaun zu kommen, an einer Stelle, die präpariert war. Habe die Stelle gesucht und habe sie nicht gefunden. Die war gar nicht da. Und dann, als ich dann unterm Zaun schon lag, dann in 20, 25 Meter Entfernung zwei Grenzer bemerkt habe, natürlich in der Nacht, völlig dunkel, aber habe ich eben die erkannt und die hat immer mit einem Stock auf die Stacheldrahtdrähte geschlagen, um das Sirren zu hören, weil wenn die durchgeschnitten sind, dann sirrt es natürlich nicht mehr. Und ich musste blitzschnell da weg. Und dann war aber auf der anderen Seite war der Bahndamm. Ich lag also dann sehr, sehr nahe auf der Westseite des Zauns, während auf der Ostseite 3 Meter von mir entfernt eine Streife vorbeigegangen ist. Und sie haben mich nicht gesehen. Ich konnte die rauchen, habe das Rauchen festgestellt. Ich konnte die hören, wie sie gesprochen haben. Aber da musste ich auch überlegen, was mache ich, wenn sie mich jetzt entdecken und ihre Kalaschnikow laden. Und springe ich da auf, versuche den Bahndamm hochzurennen. Ich hätte natürlich gegen die keine Chance gehabt. Die hätten mich wie ein Hasen jagen können. Und da habe ich tatsächlich in diesen Sekunden, wie die da an mir vorbeigelaufen sind, habe ich sicher einen Liter Schweiß produziert, der mir dann hinterher, als ich aufgesprungen bin, als die Gefahr vorbei war, in die Hose gerutscht ist. Also da hatte ich tatsächlich, so kann ich es an äußeren Merkmalen festmachen, hatte ich tatsächlich Todesangst, in die ich mich habe verlocken lassen, weil die Hoffnung sehr groß war, dass wir da eine neue Tour an der Grenze aufmachen können. Aber ich habe dadurch, bin ich auch so, dass ich diesen Spitzel dann enttarnt habe, hat mich dann so misstrauisch mir selbst gegenüber gemacht. Wie kann mir das, der ich eigentlich meine, ich sei ein ganz guter Menschenkenner, wie kann mir das passieren, dass da einer neben mir lacht, tanzt, der hat sehr gut Twist getanzt, der war auf der Paluca-Schule, wenn das noch jemand was sagt. Und jedenfalls habe ich mit dem gelacht und zusammengelebt. Und der hat die ganze Zeit im Hinterkopf, er will mich der Stasi ans Messer liefern. Das hat mich so erschüttert, dass ich so untrainiert bin oder so wenig sensibel, dass ich ab da dann so extrem vorsichtig geworden bin, dass mir immer weniger passiert ist. Und zwischen April 1965 bis 1970 ist mir dann auch tatsächlich nie mehr was schiefgegangen.
Ich habe mich sowieso gefragt, wenn was schief geht, wenn ein Flüchtling mit bei Ihnen eingestielter Tour aufgeflogen ist, was war denn das für ein Gefühl für Sie?
Es war schon so total schrecklich.
Naja, die Leute sind dann ja auch ins Gefängnis gekommen.
Natürlich.
Die waren ja dann weg.
Und zwar nicht jetzt mal so ganz mal 1-2 Jahre, sondern ich habe eben Leute gehabt, die eben 7-8 Jahre ins Gefängnis gekommen sind. Das, was als erstes kommt, die Einzelhaft in der Untersuchungshaft. Ich habe niemanden erlebt, der Einzelhaft über ein Vierteljahr erlebt hat und keine Persönlichkeitsveränderungen gehabt hat. Also das ist wirklich, kann man sich jetzt als Laie nicht vorstellen. Einzelhaft ist dermaßen brutal und Gefängnis und Zuchthaus sowieso. Das heißt also, ganz viele Menschen haben da ihre Lebenskraft aufgebraucht und da ist eben hinterher zum Leben nicht mehr so wahnsinnig viel übrig geblieben.
Und haben Sie da sowas wie eine Verantwortung oder so eine Schuld? Oder wie geht man denn als derjenige, der diese Tour ja verantwortet hat, damit um?
Schuld habe ich überhaupt nicht empfunden. Ich habe das entsetzlich gefunden. Ich habe innerlich gewütet oder wie man sagen will. Aber ich wusste ja, hinter mir stehen 100 Antragsteller, die einen Antrag für einen Flüchtling gestellt haben. Und die sagen, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Ich konnte nicht einfach sagen, ja, ich höre jetzt auf, jetzt passt mir das nicht mehr so gut. Oder
ist mir zu viel,
ja,
vielleicht ist mir zu viel Verantwortung.
Insofern blieb mir eigentlich mit mir in meiner psychischen Situation gar nichts anderes übrig als meine Obsession. Das war es tatsächlich, eben weiterzuleben, alles hinter mir zu lassen, mein Studium, meine Musik, die für mich sehr viel immer bedeutet hat, alles hinter mir zu lassen und zu sagen, ich bin jetzt verantwortlich dafür, dass möglichst viele Menschen dieses Gefängnis verlassen können.
Dieses Gefängnis DDR.
Ja.
Burkhard Feigl, Fluchthelfer, ist hier zu Gast auf Radio 3 vom RBB. Herr Feigl, Sie haben eben gerade, weil es gibt noch viel zu erzählen, aber Sie haben eben gerade ein Stichwort gegeben, was ich aufgreifen möchte, nämlich die Musik, die Ihnen immer so viel bedeutet hat. Wir haben ja immer drei Musikwünsche und Sie haben als ersten Musikwunsch auch tatsächlich etwas gewählt, was ganz persönlich mit Ihnen zu tun hat. Da machen wir einen riesen Zeitsprung, aber den machen wir jetzt mal. Wir können auch wieder zurückspringen. Wir hören jetzt den Lieber Tango von Astor Piazzolla, gespielt vom Orchesterverein Stuttgart. Das war Wunschmusik von Burkhard Feigl. Er ist hier heute zu Gast auf Radio 3 vom RBB. Herr Feigl, was hat's mit dem Musikwunsch auf sich?
Na gut, ich habe 30 Jahre in diesem Orchesterverein mitgespielt. Orchesterverein ist ein komischer Name, aber so hat man halt früher die Orchester genannt, wo ja kein Konzert gegeben wurde, sondern da wurden Musiken gemacht für sich selbst und für andere Freunde. Und ich war ja dann 18 Jahre lang Vorsitzender und musste dann diverse Reden halten, habe natürlich die Archive ausgewertet. Und das Orchester wurde tatsächlich echt gegründet, weil ich finde es so irre, wurde gegründet, um der Unsitte des häuslichen Klavierspiels entgegenzuwirken.
Um der Unsitte des häuslichen Klavierspiels.
Weil man zusammen Musik machen will. Das ist natürlich das Schöne für einen Musiker. Und deshalb, wie gesagt, hat man den Orchesterverein ursprünglich mal gegründet. Der heißt halt heute noch so. Und da habe ich eben, würde mal sagen, das ganze Konzertprogramm, was so auf den Bühnen gespielt wird, habe ich da eben auch selbst auf der Bühne gespielt.
Und zwar mit der Unsitte, selber Geige und Bratsche zu spielen.
Richtig. Nein, das war keine Unsitte. Das war ja das Ziel dass wir zusammen musiziert.
Stammen Sie eigentlich aus einer musikalischen Familie? Sie sind, das haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, 1938 in Thüringen geboren, sind dann sehr schnell als Baby nach Schwaben exportiert worden. Musikalische Familie, also Bratsche, Geige, war das schon
mein
von
Vater
zu Hause?
Hat wohl sehr gut Geige gespielt auch. Ich würde mal sagen, eine bildungsnahe Familie. Da war Bildung in jeder Form, war richtig. Und dass mich eben die Musik so berührt hat, das hatte wieder ganz andere Gründe. Das war, als ich dann eben, ich habe Geige tatsächlich, so verrückt das klingt, als Learning by Doing habe ich das gelernt, weil ich da auf einem Internat war, wo ich sehr, sehr einsam war. Und da habe ich dann Samstag und Sonntag manchmal 8 oder 10 Stunden Geige gespielt. Und insofern hat Musik vielleicht für mich dann doch eine größere Bedeutung auch bekommen, weil ich in dieser Einsamkeit war, das eben mein Nährboden, mit dem ich dann weiter existieren konnte.
Sie kommen ja nicht aus einer wohlhabenden Familie. Also Studium war aber trotzdem, also dass Sie studieren würden, war klar. Also das konnte man sich leisten, oder?
Na gut, dadurch, dass mein Vater gefallen war, hat meine Mutter ja, wichtig, meine Mutter, nicht ich, hat meine Mutter Erziehungsbeihilfe bekommen. die hat sie dann mir auch mal 2-3 Monate gesperrt, wenn ich nicht artig war oder sowas, also dass ich dann eben nichts bekommen habe. Und dann habe ich ja noch Studienstiftung dazu bekommen, also eine Begabtenförderung, weil ich meine Examen alle weitgehend mit 1 gemacht habe. Und deshalb habe ich dann eben, wie gesagt, noch Studienstiftung dazu bekommen. Da ist mir so gut gegangen wie nie. Ich habe in der Schule tatsächlich bis zu 35 Nachhilfestunden pro Woche gegeben und habe in einem halben Tag Kisten zusammengenagelt in der Fabrik und bin halbtags in die Schule gegangen. Also ich habe also wirklich, möchte ich mal sagen, schon am sehr unteren Ende der Lebensfreude gelebt. Aber ich habe es durchgestanden, das hat mich eigentlich nur stärker gemacht. Also ich sehe das nicht als Nachteil an, hat mir eben auch die Kraft gegeben, auch später in der Ostgeschichte durchzuhalten und nicht gleich aufzugeben und das eben doch immerhin 9 Jahre lang zu machen, ohne dran zu denken, dass ich ja mein Studium zu Ende bringen muss oder dass ich irgendwas erfüllen muss. Ich war so frei, wie ich eben mein ganzes Leben gelebt habe, aber ich habe eben ab 16 habe ich für mich selber gesorgt.
Ich hatte eben kurz das Geld angesprochen und weil das auch noch einen anderen Punkt ja trifft, also diese Fluchthilfe hat auf der einen Seite Zeit gekostet, ihr Studium mehr oder weniger gekostet, aber ja natürlich auch Geld gekostet. Sie sind ja, letztlich haben Sie mit Schulden dagestanden erstmal, oder?
Also ich habe bedenkenlos Schulden gemacht. Wir alle, nicht ich allein, sondern wir alle, Girman, Thieme, Köhler, wir haben alle Schulden gemacht. Zunächst mal, weil wir uns sicher waren, dass uns die Bundesrepublik oder der Berliner Senat irgendwie unterstützt, weil wir deren Aufgaben erfüllt haben. Die hätten sich ja um ihre Mitbürger kümmern müssen. Die Bürger der DDR waren ja auch Bürger der Bundesrepublik laut Grundgesetz. Sie haben aber doch alle Verhandlungen, die es dann später gegeben hat, durch Egon Bahr angefangen und so weiter, haben den Westleuten geholfen, aber den Ostleuten fast gar nicht. Insofern Helsinki zweifellos, okay, aber das war das Einzige. Sonst haben sie sich um ihre Westbürger, die sie natürlich ja auch gewählt haben und von denen sie wiedergewählt werden wollten, um die sich gekümmert. Aber um die Ostbürger hat sich niemand gekümmert. Wir haben das getan. Da war für uns klar, die Politik hilft uns, aber sie hat uns wirklich am langen Arm verhungern lassen. Wir waren aber nicht die Einzigen. Ich muss auch sagen, es ist schändlich, wie weit die Politik auch die Dissidenten im Osten am langen Arm hat verhungern lassen und sich überhaupt nicht um die gekümmert hat.
Das sind Themen, da merkt man, die sind noch lange nicht abgehakt für Sie. Da könnten wir jetzt 3 Stunden sprechen, weil das so wichtige Themen sind. Das können wir hier aber nicht. Wir haben 1 Stunde zur Verfügung. Aber bei dem Geld wollte ich noch mal dranbleiben, weil Sie waren sich eigentlich einig, wir wollen den Flüchtlingen kein Geld abnehmen. Sie konnten aber irgendwann gar nicht anders, weil natürlich Geld auflief, Schulden aufliefen, haben Sie ja gerade eben auch gesagt. Ganz besonders teuer war diese Flucht mit dem Cadillac. Sie hatten sich irgendwann überlegt, also Pässe und so weiter, die Touren gingen so nicht mehr, es mussten andere Wege gefunden werden. Eine der Touren war ein umgebauter Cadillac. Wie sind Sie auf einen Cadillac gekommen?
Ich habe mir halt überlegt, als die Passtouren zu Ende waren, als Tunnel für mich nicht mehr in Frage kamen. Was kann ich anderes machen? Und wo könnte ich in einem Auto ein Versteck unterbringen, wo man gar nicht auf die Idee kommt, dass da ein Versteck sein könnte? Und nach einiger Zeit ist mir die Idee gekommen, im Armaturenbrett. Da kommt noch niemand auf die Idee, dass da ein Versteck sein könnte.
Nee, da kommt wirklich keiner auf die Idee.
In Europa, wo man eben diese kleinen armseligen Armaturenbretter kennt, da ist natürlich, denkt man überhaupt nicht dran. Das war mir aber von vornherein klar, das muss ein Amischlitten sein. Deshalb bin ich dann mit einem Automechaniker 4 Tage durch das Rheinland gezogen, Ruhrgebiet gezogen und habe mir einen gebrauchten Amischlitten gesucht, bis wir eben am 4. Tag auf diesen Cadillac gekommen sind. Und da hat der Mechaniker gesagt, so, leg dich mal auf den Vordersitz, mach mal das und mach mal das. Der könnte passen. Okay, dann habe ich mich als Dr. Med ausgegeben, sonst hätte ich das Auto wahrscheinlich gar nicht gekriegt und habe das Auto gekauft. Das schon mal, hat ein neues Getriebe gebraucht, hat einen neuen Motor gebraucht. Das heißt, also an dem Auto war nicht mehr viel als Auto dran, aber hat eben Platz gegeben für dieses Riesenversteck. Ich war damals 1,87, ich war da drin. Also es war nicht nur für kleine Menschen.
Das Armaturenbrett ist runtergeklappt und man kroch sozusagen vom Sitz aus erst mit den Beinen runter. Diese haben dann mehr oder weniger im Radkasten gelagert. Hat man sich dann so reingeschoben in dieses Armaturenbrett. Eine furchtbare Vorstellung, schon alleine da überhaupt zu liegen, aber dann während einem Grenzübertritt, wo die Leute ja die Autos abgesucht haben nach Flüchtlingen, da drin zu liegen. Das ist ja eine Horrorvorstellung.
Eigentlich nicht. Deshalb muss man sagen, weil der Kopf des Flüchtlings lag ja vielleicht mal gerade 60 Zentimeter entfernt vom Kopf des Fahrers. Und die beiden konnten sich wunderbar unterhalten. Und da konnte der Fahrer sagen, konnte erst in Kontrollstelle, da muss ich meinen Pass abgeben, es einfach ruhig sein und so, alles okay. Dann etwas später, jetzt muss ich aussteigen, jetzt ist die große Kontrolle, da wird der ganze Wagen wird abgeklopft, kommen 2, 3 Leute, bitte jetzt nicht laut atmen, nicht räuspern, nichts. Das dauert vielleicht 20 Minuten, 30 Minuten, dann ist die Geschichte vorbei, dann komme ich wieder und dann können wir losfahren. Und so, das heißt, der Flüchtling war sehr gut informiert, was da draußen passiert und hat deshalb, wie gesagt, mit seinen Ohren gesehen, was da los ist. Ich habe zum Beispiel eine Situation erlebt, das war an der Grenze zwischen damals ja Tschechoslowakei und Deutschland bei Weidhaus. Da haben die den Wagen auf eine solche Werkstattgrube geleitet. Und ich musste zusehen, wie sie den mit Hunden untersucht haben. Aber die Hunde haben nichts gerochen, weil damals die Motoren alle noch voller Öl und Benzin waren.
Und der Flüchtling lag ja direkt am Motor.
Flüchtling war da nicht zurückzuriechen, jedenfalls. Und wie sie dann den Dreiviertelstunde haben sie das Wagen durchgemacht. Und nach einem Dreiviertelstunde habe ich gesehen, wie die salutiert haben. Dann konnten die rüberfahren. Den Fluchthelfer-Ehepaar, den haben da die Knie gezittert. Und die Flüchtlingsfrau, eine etwas tralle Ostberlinerin, ist rausgehüpft aus dem Versteck und hat gejubelt. Und als sie jetzt endlich zu ihrem Verlobten kommt, und ich habe gefragt, ob sie keine Angst gehabt hätte, ja, sind nicht alle Kontrollen so? Die wusste natürlich jetzt nicht, dass es eine besondere Kontrolle war. Normalerweise hat eine Kontrolle vielleicht 20 Minuten gedauert, aber die hat eben fast eine Stunde gedauert. Aber die Flüchtlingsfrau hat es nervlich sehr gut gemacht.
Wir machen noch mal eine kleine Zeitreise, nämlich ins Jahr 1970. Da ist Burkhard Feigl zum ersten Mal Vater geworden, beziehungsweise gewesen von einem kleinen Baby. Seine Frau wollte diese Risiken nicht mehr mittragen, die Fluchthilfe eben mit sich gebracht hatten. Sie haben aufgehört mit der Fluchthilfe. Sie haben auch Berlin verlassen. Sie haben quasi dann ein anderes Leben angefangen. Und ich kann mir das jetzt, so wie Sie mir das erzählt haben bisher, so überhaupt nicht vorstellen, wie dieses Eintauchen in einen normalen Alltag, in einen normalen Familienalltag für Sie gewesen ist. Ging das eigentlich oder hat Ihnen da was gefehlt?
Naja, es war, ich würde mal nicht sagen Familienalltag, sondern Berufsalltag. Ich habe die Medizin immer für ein unheimlich faszinierendes Gebiet gefunden. Allein, dass der Mensch eine Psyche hat, schon einerseits, aber andererseits auch wie eine Maschine funktioniert. Ich habe lange Zeit auf Intensiv gearbeitet, bei dem bekannten vielleicht Professor Pichelmeier, der die ersten Nierentransplantationen in Deutschland mitgemacht hat. Die Medizin war für mich immer eine faszinierende Geschichte.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber das Leben, was Sie bis dahin ja während des Studiums geführt haben, war ja von einer ständigen Nervenanspannung geprägt, also durch die Fluchthilfe. Und das war dann ja irgendwie erstmal weg. Ich meine, dann war eben die junge Familie da. Hat es das ersetzt? Also das ist so das, was ich mich gefragt habe.
Sie heben immer ab auf die Familie. Familie hat für mich nie die große Rolle gespielt.
Also, die Familie, die Sie dann gegründet haben, meine
ja,
ich.
Ja, egal. Aber nein, also Familie ist nicht meine Sache. Ich würde sagen, beruflich, also sagen Sie mir den Garibaldi oder irgendwelche Leute, die was politisch bewirkt haben, da spielt die Familie immer eine absolut untergeordnete Rolle.
Jetzt würde ich ja am liebsten Ihre Kinder hier noch dazu holen und die mal fragen, wie die sich...
Das ist meine ja Tochter schon. Hat mal zu mir gesagt, als bei meiner ersten Scheidung, nach 37 Ehejahren, muss ich sagen, habe ich meine Kinder in die Praxis geholt und habe gesagt, ja, wie sie zu mir als Vater stehen. Und da hat meine älteste Tochter eben auch gesagt, ja, du warst nie da, weil ich ja 1000 andere Dinge gemacht habe. Aber wir wussten, wenn es Not ist, bist du hundertprozentig da. Zum Beispiel, als wir umgezogen sind, als meine ältere Tochter 5 oder 6 war, ist sie natürlich nicht in den Kindergarten gekommen. Ja, dann habe ich halt einen Kindergarten gebaut. habe ich in der Kirche ein Gelände abgeschwatzt, was die Kirche nicht gebraucht hatte. Die hat mir das gegeben. Und ich habe darauf einen Kindergarten gebaut und habe eine gerade pensionierte Kindergärtnerin engagiert und habe dann mit den Eltern zusammen, der Kindergarten war sofort voll, habe ich die Häuschen gebaut drin und sonst irgendwas.
Also ein Macher.
Also ich bin sowieso ein Macher, klar. Mhm. Deshalb ist das vielleicht ein ganz guter Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, wenn ich die ganze Politik sehe, die immer nur redet, redet, redet und keiner tut was. Und das ist ja die große Enttäuschung, glaube ich, die wir heute großenteils der Politik gegenüber haben. Das sind eben keine Macher. Die reden zu den Festtagen wunderbar, alles Fensterreden. Aber wenn es darum geht, mal was zu bewirken, da sind sie dann hinten dran. Also ich bin immer ein Macher gewesen, der nicht viel reden wollte und lieber was gemacht habe. Und so hat meine Tochter eben gesagt, wir wussten, wenn wir dich brauchen, bist du hundertprozentig da.
Hier zu Gast im RBB, im Radio 3, ist Burkhard Feigl. Und bevor wir gleich mal den Schritt mitgehen, also in die heutige Zeit, in die Jetztzeit, wollen wir nochmal Ihren zweiten Musikwunsch hören. Sie haben sich da vom sowjetisch-armenischen Komponisten Aram Khatchaturian die Suite Masquerade gewünscht. Was verbindet Sie damit?
Also, wie der Berliner vielleicht sagt, das ist von hinten durch die Brust ins Auge. Also eigentlich ist ja der Walzer 2 von Schostakowitsch, der Bekannte, den ich auch jederzeit jetzt vorsingen könnte, den finde ich toll. Der reißt mich immer mit, das finde ich ein tolles Musikstück. Aber den Khatchaturian, die Maskerade, finde ich auch ganz toll. Und die kennt kein Mensch. Und deshalb wollte ich die gerade hier spielen, weil die eben niemand kennt und die für mich auch schön ist. Ich habe den Khatchaturian ja mal selbst erlebt, also als ich im Bolschoi-Theater in Moskau war. Und da haben sie seinen Spartakus oder Spartak, auf Russisch Spartakus, gespielt. Deshalb spiele ich den Khatchaturian jetzt mal sehr gern.
Also den Walzer von Aram Khatchaturian. Der Walzer aus der Maskerade von Komponisten Aram Khatchaturian. Wir hörten das Radiosinfonieorchester Moskau, übrigens eine Aufnahme von 1993 in Bratislava aufgenommen. Sie hören das Gespräch auf Radio 3 vom RBB. Mein Gast ist der frühere Fluchthelfer Burkhard Feigl. Er hat 950 Menschen aus der DDR in die Bundesrepublik gebracht. 2012 ist er dafür mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt worden. Herr Feigl, Fluchthelfer sind ja sehr unterschiedlich angesehen. Die haben ja nicht immer das Image von Helden. Wir diskutieren ja derzeit auch heftig über Migration, über Flucht, über Fluchthelfer. Wir nennen sie jetzt Schleuser. Wie denken Sie darüber?
Auch ein sehr komplexes Thema, wobei man eben sowohl die Flüchtlinge von damals nicht mit den heutigen Flüchtlingen vergleichen kann.
Aber Freiheit, ein besseres Leben.
Ja, gut. Und das Illegale bringen über Grenzen, ja, das ist das Gemeinsame, was da ist. Aber unsere Flüchtlinge durften nicht raus, aber sie durften jederzeit rein. Die heutigen Flüchtlinge dürfen jederzeit raus, aber sie dürfen nicht unbedingt rein. Also das ist schon mal ein großer Unterschied. Die Fluchthelfer sind ganz anders geartet, aber sie werden hier natürlich auch, die heutigen Fluchthelfer werden ja auch regelrecht kriminalisiert. Das heißt, man kann ja gar nicht mehr offen Fluchthelfer sein heute. Mhm. Damals war es überhaupt kein Problem. Da sind wir nicht bestraft worden, weil wir immer den sogenannten übergesetzlichen Notstand im Rücken hatten. Das heißt, wenn man einem Menschen ein Grundrecht raubt, das Grundrecht der Freizügigkeit, dann darf man auch nicht legale Mittel anwenden, um dieses Grundrecht wiederherzustellen. Deshalb standen wir immer unter dem Schutz des übergesetzlichen Notstands.
Aber der galt jetzt für deutsche
Ja, Fluchten, eben. Ne? Man kann es also im Grunde genommen nicht vergleichen, weil es zwei ganz unterschiedliche Äpfel und Birnen sind.
Was ist denn ein Fluchtgrund? Für Sie war es vor allem, die Leute sollen in Freiheit leben. Sie sollen selber bestimmen können, wie sie leben wollen. Das würde ich den Flüchtlingen heute ja genauso zubilligen.
Richtig. Also ich würde auch sagen, dass es schon unsere Pflicht ist, auch Menschen reinzulassen, die kein Asylrecht haben, die nicht bedroht sind, die einfach irgendwo leben wollen, wo sie sichere Verhältnisse haben. Wenn ich an ganzen Failed States denke, die eben hin und vorne nicht funktionieren, wo der Bandenchef, würde mal sagen, sich bereichert und sonst niemand. Also das heißt, also es gibt da solche prekären Verhältnisse weltweit, da kann man nicht Ja dazu sagen. Und dass sich da jemand weg will in ein Land, in dem er eine Perspektive hat für sich selbst, ist für mich so völlig klar. Ich wäre bloß anderer Meinung, wenn ich sehe, wie es mit der Integration aussieht. Unsere Flüchtlinge, die haben sich ganz schnell integriert. Spätestens bei mir, von meinen Flüchtlingen kann ich sagen, die ab 64 gekommen sind mit dem Cadillac, weil die dann Schulden hatten. Und jetzt kommt eine ganz verrückte Geschichte, die ich anhand meines neuen Buches Mut und Freiheit entdeckt habe, dass ein Zwang zur Integration von allen Menschen hinterher sehr positiv beurteilt wurde. Dass sie jetzt ganz schnell Arbeit suchen mussten, sich ganz schnell integrieren mussten. Das haben alle, ohne Ausnahme, alle, die ich befragt habe, haben gesagt, es war echt toll, dass es so gelaufen ist. Dadurch habe ich mich integriert und ich fühle mich wohl und ich hätte es nie anders haben wollen. Wenn man heute den Menschen das freistellt, naja, wenn du dich nicht integrieren willst, wenn du nicht in die Schule gehen willst, wenn du nicht Deutsch lernen willst, wenn du nicht arbeiten willst, das ist okay, dann zahlen wir halt. Also das ist für mich so unmöglich, dass ich eben das wieder aufhängen würde an der Integrationswilligkeit, an der Integrationsfähigkeit natürlich auch, aber an der Integrationswilligkeit. Und wenn ich sehe, dass einer nicht willig ist, sich zu integrieren, dann kann er auch wieder zurückkehren.
Das ist ja genau die Debatte, die jetzt geführt wird. Sicherlich müsste ich jetzt an der einen oder anderen Stelle das, was Sie eben behauptet haben, wenn jemand nicht zur Schule gehen will und so weiter, könnte man sicherlich lange drüber reden. Aber eben, was man auf jeden Fall merkt, diese Themen lassen Sie nicht los. Also das Ganze ist Ihr Lebensthema. Seit 2007, nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben, sind Sie eben wieder nach Berlin gekommen. Sie haben gesagt, dass es Ihnen auch am Herzen lag, also in diese Geschichte wieder einzutauchen und zu publizieren, zu recherchieren, zu publizieren. Ich nenne mal drei Bücher, die Sie geschrieben haben. Wege durch die Mauer, das ist ein Buch, wo ganz viele dieser Fluchtwege eben auch beschrieben werden. Mut und Freiheit ist jetzt Ihr letztes Buch. Und Sie haben auch einen Roman geschrieben, Frei. Da geht es auch um die Fluchtgeschichten beziehungsweise um einen Fluchthelfer. Bei Mut und Freiheit, da würde ich gerne, oder insgesamt sind Sie natürlich für diese ganzen Bücher sehr auch in die Stasi-Akten eingestiegen, überhaupt in Archive gegangen. Stasi-Akte, mit welchem Gefühl haben Sie Ihre Stasi-Akte aufgemacht?
Das war zwei Ebenen. Die erste Ebene habe ich angefragt und ich habe sehr schnell von einem Mitarbeiter der BSTU, also der Stasi-Unterlagenbehörde, Bescheid bekommen, ich soll doch kommen. Bin gekommen, da ist er eingefahren mit einem Rollwagen, der etwa 1 Meter hoch, ganz bedeckt war. Ich weiß nicht, wie viele Akten das waren. Am dritten Tag habe ich gestreikt, weil ich das nicht mehr ausgehalten habe. Dieses Denken in Beamtenschablonen, wohlgesetzte Worte oder so weiter. Und genau das Gegenteil von mir. Ich habe mir oft Tag und Nacht Gedanken gemacht, warum leidet der Patient so? Was kann ich besser dagegen tun? Hab Handbücher nachgeschlagen. Und da gibt es Menschen, die die ganze Zeit, tagelang, wochenlang, jahrelang, nichts anderes denken, als wie kann ich einem Menschen noch besser schaden? Wie kann ich ihn zersetzen? Das war ja das Schlagwort, was die Stasi entwickelt hat, einen Menschen zu zersetzen. Das war für mich so unerträglich, dass ich nach 3 Tagen gesagt habe, ich kann nicht mehr. Und habe dann gehofft, dass ich die Akten wiederkriege. Als ich nach 3-4 Jahren wiedergekommen bin und die Akten wieder haben wollte, habe ich noch gerade 3 Leitsordner bekommen.
Warum?
Weil da war inzwischen diese Auseinandersetzung mit Kohl, der dann nicht wollte, dass seine Sachen veröffentlicht werden. Und da ist dann gnadenlos, sind Akten verweigert worden oder sind sie geschwärzt worden. Und sodass man eben kaum was erkennen konnte. Also sehr viele Akten lesen musste, um dann rauszukriegen, wer was vielleicht doch gewesen sein könnte. Ich habe viele Sachen eben nicht aufklären können, die ich gerne aufgeklärt hätte.
Haben Sie Enttäuschung, menschliche Enttäuschung erlebt?
Eigentlich in der Form nichts. Aber Stasi-Akten können schon eine unglaubliche Belastung sein.
Sie engagieren sich ja in der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Sie halten Vorträge im Verein Berliner Unterwelten. Sie haben für die Bundesstiftung einen Preis gestiftet, weil Sie eben wollen, dass das, was Sie jetzt eigentlich machen, nämlich Diktaturen aufarbeiten, dahinter gucken, für die Demokratie sich engagieren, weil Sie wollen, dass das gefördert wird, haben Sie den Karl-Wilhelm-Fricke-Preis gespendet. Wenn Sie so über diese Arbeit, die Sie da tun, die Sie jetzt ja auch schon seit langer Zeit tun, seit 20 Jahren, dem nachgehen, was würden Sie da für ein Resümee ziehen?
Also ich bin nicht der Einzige. Ich glaube, es ist ziemlich umfassend bei den Leuten, die versuchen, ein Nie wieder unter die Leute zu bringen. Wir wollen nie wieder Krieg, wir wollen nie wieder Diktatur, wir wollen nie wieder Einschränkung der Meinungsfreiheit und. Und dass wir alle sehr enttäuscht sind über das Ergebnis, weil es an der Gleichgültigkeit, nicht an der Gegenwehr, an der Gleichgültigkeit vieler, vieler Menschen zerschellt ist. Und wir uns fragen, wie kann es überhaupt weitergehen?
Deswegen arbeiten Sie ja auch unter anderem mit jungen Menschen. Ja. Also treffen sich mit jungen Menschen. Was würden Sie denn Menschen, die so jung sind, wie Sie damals waren, als Sie mit der Fluchthilfe begonnen haben, was würden Sie denen denn mit auf den Weg geben?
Dass Mut und Zivilcourage für mich unheimlich wichtig waren im Leben, dass mir es vielleicht leichter gefallen ist aufgrund meiner Vergangenheit, der damaligen Situation, wo es tatsächlich in der Kriegszeit, in der Nachkriegszeit ums Überleben ging. Aber andererseits denke ich, dass man auch heute Mut aktivieren kann. Und ich habe es immer wieder erlebt, gerade in Schulen, an denen ich häufig bin, dass da gerade die Menschen, die den Mut haben, mal was zu sagen gegen jemand, der mobbt, dass die durchaus Gehör finden heute. Und insofern bin ich durchaus, was mein Leben betrifft, A, zufrieden, B, aber auch optimistisch, dass ich letztlich zu einem guten Ergebnis komme mit dem, was ich so auch nach der Fluchthilfe angestellt habe.
Sagt Burkhard Feigl, ehemaliger Fluchthelfer eben. Dankeschön für die Zeit hier.
Ich danke Ihnen.
Das Gespräch auf Radio 3 im RBB endet aber immer mit einem dritten Musikwunsch. Welcher ist denn das bei Ihnen?
Ja gut, ich bin natürlich Geiger gewesen und Bach steht ganz vorne. Und deshalb hören wir hier was aus der Chaconne von Bach. Also in der damaligen Zeit hat man viele Tänze gespielt. Und die Chaconne ist aber halt, glaube ich, das Stück, was am bekanntesten ist und was einfach umwerfend ist. In dem Teil, den wir jetzt hören, da müssen die Kirchenmauern wackeln, wenn man die Emotionen hört, die da drin stecken.
Wir hören Augustin Haderlich. Ich bin Katrin Heise. Ich wünsche weiterhin angenehmes Hören.